Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Zagatta. Fast ein Jahr ist das jetzt her, der tödliche Messerangriff auf Daniel H. bei einem Stadtfest in Chemnitz. Ein Verbrechen, das die ganze Republik aufgewühlt hat, als es nach der Tat zu Protesten und zu rassistisch motivierten Übergriffen gekommen ist. Ob es sich dabei um Hetzjagden gehandelt hat, darüber wird bis heute gestritten. Und entsprechend brisant war der Prozess, in dem ein 24-jähriger Syrer heute vom Landgericht Chemnitz zu einer Haftstrafe von fast 10 Jahren verurteilt worden ist. Darüber berichten wir gleich. Ansonsten beschäftigen wir uns mit der Forderung, Negativzinsen in Deutschland zu verbieten. Und wir informieren Sie aus Paris, wo sich der britische Premierminister Boris Johnson ebenfalls eine Abfuhr eingehandelt hat, mit seinem Ansinnen, den Brexit-Vertrag neu zu verhandeln. Damit aber nach Chemnitz, wo das Landgericht den Hauptangeklagten wegen gemeinschaftlichen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu 9,5 Jahren Haft verurteilt hat. Annette Apfel berichtet.
Kurz nach der Urteilsverkündung ist die Verteidigung empört. Ricarda Lang.
Der Mandant ist unschuldig in tatsächlicher und prozessualer Sicht. Man hätte niemals aufgrund des Aussageverhaltens des Hauptbelastungszeugen unseren Mandanten verurteilen dürfen.
Sie begründe das unter anderem mit fehlenden Spuren, den schlechten nächtlichen Sichtverhältnissen, vor allem aber mit den Zeugenaussagen des libanesischen Kochs aus einem Dönerimbiss. Der Mann könne nicht zwischen eigenem Erleben, Schlussfolgerungen sowie Gehörtem unterscheiden. Er sei unglaubwürdig. Mitverteidiger Frank-Wilhelm Drücke.
Ja, das Urteil ist falsch, aber solche Fehler können passieren bei den Gerichten. Auch hier entscheidend ist, dass diese wieder korrigiert und behoben werden in und mit der Revision. Und da sind wir guter Hoffnung.
Erregt unterstellen beide Anwälte der Chemnitzer Schwurgerichtskammer.
Ich sage, dass das Gericht nicht unbeeinflusst ist von den politischen Verhältnissen in Chemnitz. Und davon bin ich zu 100% überzeugt. Das haben wir von Beginn an gesagt und das hat sich ja jetzt auch bewahrheitet. Ich bin auch davon überzeugt, wenn dieses Verfahren bei einem anderen Gericht stattgefunden hätte, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, in Hamburg oder wo auch immer, in einem anderen Bundesland, in einer anderen Stadt, dass es niemals zu einer Verurteilung gekommen wäre.
Ein harter Angriff der Münchner Anwältin hatte doch die vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung klargestellt, die Kammer hat unbeeindruckt von den politischen Dimensionen Recht gesprochen. Die Richter seien von der Schuld des Angeklagten überzeugt. Er habe die Tat gemeinsam mit einem jungen Iraker begangen. Der Mann ist seit jener Augustnacht auf der Flucht. Er wird durch Interpol gesucht. Die Sprecherin des Landgerichts Chemnitz, Petra Kirschner.
Ich weiß nicht, wie die Verteidigerin hierzu kommt. Sie hat ja im Vorfeld auch den BGH angerufen gehabt, dass ein anderes Gericht zuständig sein soll, nämlich keins in Ostdeutschland. Dort hat der BGH bereits gesagt, dass es keine Anknüpfungspunkte gibt, dass kein gerechtes Urteil gefällt werden würde durch das Landgericht Chemnitz. Die Vorsitzende hat nochmals darauf hingewiesen, es ist keine politische Tat.
Bis zu einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.
9,5 Jahre Haft nach der Terrorattacke, nach der Messerattacke, muss man sagen, in Chemnitz. Das war ein Bericht von Annette Apfel. Und eine gute Woche vor den Landtagswahlen in Sachsen ist bekannt geworden, dass die Integrationsministerin Petra Köpping Morddrohungen erhalten hat, unmittelbar vor einem Auftritt, bei dem sie über Flüchtlingspolitik sprechen wollte. Das hat die SPD-Politikerin so jetzt bestätigt.
In ihrem Bürgerbüro sei eine entsprechende E-Mail eingegangen, kurz vor einer Veranstaltung in Brandis bei Leipzig. Deshalb hat die SPD-Politikerin Personenschutz bekommen. So wie auch schon andere sächsische Minister, betonte Köpping heute. Sie habe ihren Fall jetzt bewusst an die Öffentlichkeit gebracht, um anderen Mut zu machen, die Ähnliches erlebt hätten und weil auch sie selbst schon mehrfach betroffen gewesen sei.
Es ist nicht das erste Mal. Und es ist eben leider so, dass Politiker sowas ausgesetzt werden. Ich hatte gestern eine große Bürgermeisterrunde, wo mir Bürgermeister eben auch erzählt haben, dass manchmal gesagt wird, wir wissen, wo deine Kinder zur Schule gehen, dass nachts mit Mails bombardiert wird, wo die übelsten Beschimpfungen drinstehen, bis hin zu Bedrohungen. Und das ist einfach eine Situation, die können wir nicht mehr hinnehmen. Und ich glaube, hier muss der Rechtsstaat wirklich zeigen, was er kann. Ich erwarte auch, dass diese Fälle aufgeklärt werden und dass nicht so schnell der Bescheid kommt, es ist eingestellt. Und auf der anderen Seite, dass wir als Gesellschaft wach werden, was hier gerade passiert. Das sind doch keine harmlosen Dinge. Und insofern hoffe ich, dass dieser Fall dazu beiträgt, dass wir mehr sensibilisieren. sensibilisiert werden für diese Themen.
Köpping findet erschreckend, wie sich der Umgang miteinander in relativ kurzer Zeit verändert habe. Vor 10 Jahren seien Morddrohungen gegen Staatsdiener unvorstellbar gewesen.
Als Bürgermeisterin, ich war ja selber Bürgermeisterin, da hat man in jedem Dorf so einen schwierigen Menschen. Allerdings nicht in dieser Art, wie wir das heute erleben. Da wurde beschimpft, da wurde sofort, wenn ein Bürgermeister was gesagt hat, in irgendeiner Form Äußerung gemacht. Aber das, was wir hier erleben, das hat eine neue Qualität. Und das muss man ganz klar differenzieren und ganz klar ansprechen. Ich habe Bürgermeister erlebt, die mir gesagt haben, dass sie das gar nicht mehr zur Anzeige bringen. Und dass man dann schnell das Gefühl hat, dass ja nicht mehr so viele Fälle da sind, nur weil die Leute resigniert haben. Übrigens auch viele Ehrenamtliche, die sagen, was soll ich denn machen? Die Polizei sagt, mir kann ich ohne ändern. Und es geht nicht. Also da bin ich ganz klar der Meinung, dass wir hier Möglichkeiten brauchen, dass wir Menschen, die sich engagieren, Menschen, die ehrenamtlich unterwegs sind, schützen.
Dazu gibt es laut Köpping bereits Gespräche mit dem Landeskriminalamt.
Ein Bericht von Gabi Kammel, und die so bedrohte Petra Köpping kandidiert ja gemeinsam mit dem niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius auch für den SPD-Vorsitz. Und das Duo hat jetzt noch weitere Konkurrenz bekommen. Hilde Mattheis, Bundestagsabgeordnete und Sprecherin des linken Parteiflügels, tritt gemeinsam mit Dirk Hirschel an, dem Chefökonom der Gewerkschaft Verdi. Und die beiden, so haben sie jetzt angekündigt, wollen sich auch für eine Abschaffung von Hartz IV einsetzen, wie Johannes Kuhn berichtet.
Perspektive links steht auf dem Plakat, vor dem Hilde Mattheis und Dirk Hirschel bei ihrer Vorstellung in Berlin sitzen. Der fehlende Wille zu linker Politik für die baden-württembergische Bundestagsabgeordnete und den Verdi-Gewerkschaftssekretär liegt dort die zentrale Ursache für den Niedergang der Sozialdemokraten. Begonnen habe die Misere der Partei mit den Schröderschen Hartz-IV-Reformen, zu Hirschel.
Das hat uns niemand verziehen, und deswegen wählen die unteren und mittleren Arbeitnehmermilieus nicht mehr SPD. Und wir haben das bis heute nicht korrigiert bekommen. Im Osten sind sie bedauerlicherweise zur AfD gewandert, im Westen größtenteils zur CDU. Die CDU ist die Arbeiterpartei im Westen, die AfD ist die Arbeiterpartei im Osten, die Sozialdemokratie ist es nicht mehr. Und das ist dramatisch.
Eine linke Volkspartei solle die SPD wieder werden, fordert das Bewerberduo um den Parteivorsitz. Hartz IV müsse deshalb nicht nur abgeschafft werden, die SPD solle sich für diesen historischen Fehler auch entschuldigen und sich dann um eine andere Politik kümmern. Demokratischer Sozialismus, Daseinsfürsorge und starker Staat lauten die politischen Schlagworte. Ein Kurswechsel, einer, der hin zu den wirklichen Fragen der Bürger führt, sagt Hilde Mattheis.
Zu diesen wirklichen Fragen gehört: Habe ich ordentlich bezahlbaren Wohnraum? Haben meine Kinder Perspektiven? Kann ich von meiner Arbeit wirklich leben? Muss ich irgendwie Angst haben, im Alter arm zu sein? Welche Bedrohungen kommen auf mich zu? Kann ich in dieser globalisierten Welt irgendwas überhaupt gestalten oder bricht alles über mich herein?
Das Ende der schwarzen Null, eine stärkere Umverteilung von Vermögen, Stärkung der Gewerkschaftsrechte, dazu massive Investitionen in Infrastruktur, erneuerbare Energien, die Pflege, den sozialen Wohnungsbau, den Sozialstaat generell. Es versteht sich von selbst, dass für das Außenseiterduo hier nicht die Union der logische Partner ist, sondern Linke und Grüne. Dirk Hirschel.
Wir müssen erstmal stärker werden. Das ist sozusagen die zentrale Herausforderung. Und natürlich ist es so, dass wenn man eine fortschrittliche Politik in dieser großen Koalition nicht fortsetzen kann, dann muss man sie beenden. Es geht jetzt um das Schicksal der Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie muss wieder deutlich stärker werden. Sie muss ein linkes Reformbündnis anführen in diesem Land. Das muss der Anspruch sein. Aber das geht natürlich nur mit einer klar erkennbaren Politik, die dann in der Praxis nicht verwischt werden darf.
Insgesamt 17 Männer und Frauen haben bislang ihre Kandidatur für den SPD-Parteivorsitz verkündet. Prominentester Anwärter ist derzeit Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der gemeinsam mit der Brandenburger Landtagsabgeordneten Clara Geiwitz antritt. Der 48-jährige Hirschel und die 64-jährige Mattheis sind der breiteren Parteiöffentlichkeit noch weitgehend unbekannt. Nach eigenen Angaben hat sich das Duo aber bereits die Unterstützung von 5 SPD-Unterbezirken gesichert. Damit sind die Kriterien für die Wahlzulassung erfüllt. Man gehe mit dem Pessimismus des Verstandes und dem Optimismus des Herzens ins Rennen, so Dirk Hirschel. Für Hilde Mattheis, die auch Vorsitzende des innerparteilichen Vereins Forum Demokratische Linke 21 ist, geht es auch darum, die Führungsdebatte mit harten Diskussionen zu verbinden.
Am Ende des Prozesses erstmal die Diskussion in der Partei, auf jeden Fall. Und zwar die knallharte Konfrontation mit politischen Inhalten, die womöglich eher so im Wischiwaschi untergegangen sind.
Am 4. September hat das Duo auf der ersten Regionalkonferenz in Saarbrücken erstmals die Möglichkeit, sich der breiteren Basis vorzustellen.
Fehlenden Willen zu linker Politik beklagt das Bewerberduo Matthijs Hirschel. Hartz IV soll abgeschafft werden und die SPD-Linke fordert, Sie haben das gehört, Hilfen auch für Menschen, die sich ihre Miete nicht mehr leisten können oder kaum noch. In diese Kerbe schlagen jetzt auch Verbände wie der Mieterbund, die Caritas oder die IG Bau mit einem gemeinsamen Akutplan für soziales und bezahlbares Wohnen in Deutschland. Die Kernforderung: jede Menge neue Sozialwohnungen im nächsten Jahrzehnt. Aus Berlin Sebastian Engelbrecht.
Deutschland braucht 2 Millionen Sozialwohnungen. Das fordert ein Bündnis von Verbänden. Der Deutsche Mieterbund, die Caritas Behindertenhilfe, die Industriegewerkschaft Bau, der Bundesverband des deutschen Baustofffachhandels und die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau. Immer mehr Haushalte können sich die Mieten auf dem freien Wohnungsmarkt nicht leisten. Deshalb sollen Bund und Länder nach dem Willen des Bündnisses bis 2030 jedes Jahr 4,8 Milliarden Euro bereitstellen, um neue Sozialwohnungen zu schaffen. Dabei geht es vor allem um den Neubau, aber nicht nur, wie Lukas Siebenkotten feststellt, der Präsident des Deutschen Mieterbundes.
Wir brauchen außerdem die Schaffung von Sozialwohnungen durch mehr Sozialbindungen. Die kann man zum Beispiel auch ankaufen, Belegrechte, durch Modernisierungsförderung. Das sind also Wohnungen, die sind schon da, werden aber entsprechend umgerüstet, sodass sie dann auch in den Sozialwohnungsbestand reinkommen.
Gegenwärtig gäbe es 1,2 Millionen Sozialwohnungen in Deutschland. Jeden Tag läuft nach Angaben der Verbände die Sozialbindung von 232 Wohnungen ab. Um bis 2030 auf 2 Millionen Wohnungen zu kommen, müssten jährlich 80.000 neue gebaut werden. Dazu müssten 75.000 bestehende Wohnungen im Jahr durch Modernisierung und den Ankauf sogenannter Belegrechte zu Sozialwohnungen werden. Das erfordert nach der Rechnung der Sozial- und Bauverbände weitere 1,5 Milliarden staatlicher Fördermittel im Jahr. Mehr noch, die Verbände fordern vom Bund eine langfristige Leistungs- und Finanzierungszusage für diese Investitionen über Wahlkämpfe und Legislaturperioden hinaus. Das betont Robert Feiger, der Bundesvorsitzende der IG Bau.
Da können auch Unternehmen fest damit rechnen, dass dieses Auftragsvolumen in diesem Zeitraum auf den Markt kommt. Das bedeutet Verstetigung, das bedeutet Verlässlichkeit.
Um den Bau von Sozialwohnungen anzukurbeln, soll der Staat Investoren locken, nach dem Willen der Verbände durch zusätzliche steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten. Darüber hinaus soll der Bund Städte und Kommunen dazu anleiten, eigene Baugrundstücke zur Verfügung zu stellen, zum günstigen Preis von bis zu 300 Euro für den Quadratmeter. Vor 4 Jahren schon seien ähnliche umfangreiche Forderungen nach mehr Sozialwohnungen ohne große Wirkung verhallt. Die damalige Bauministerin Barbara Hendricks hatte 2015 ein 10-Punkte-Programm aufgestellt, um den Bau bezahlbarer Wohnungen anzukurbeln. Daran erinnert der Wirtschaftswissenschaftler Matthias Günther, der das Forderungspaket der Verbände mit erarbeitet hat.
Wenn Sie sich jetzt einfach mal fragen von diesen 10 Punkten, die damals aufgestellt wurden, was ist davon eigentlich passiert, dann können Sie einen großen roten Strich durchmachen. Es ist im Grunde genommen nichts passiert.
Vor 4 Jahren sei es bei den Ankündigungen der Bundesbauministerin geblieben. Finanzielle Mittel habe man damals nicht für den bezahlbaren Wohnraum bereitgestellt.
Sie heißen Sparkassen, die Geldinstitute, bei denen unzählige deutsche Kunden sind. Doch der Name trügt, wenn jetzt auch die ersten dieser Sparkassen mit Hinweis auf die Europäische Zentralbank Negativzinsen verlangen. Klar, dass das für Verärgerung sorgt und höchst unpopulär ist. Das hat den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder jetzt dazu veranlasst, ein Verbot von solchen Negativzinsen zu verlangen. Und Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister, will das nun auch prüfen. Volker Findhammer berichtet.
Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat den Aufschlag gewagt und will über eine Initiative im Bundesrat Spareinlagen bis 100.000 Euro grundsätzlich von Strafzinsen ausnehmen. Die Banken müssten ihre Kosten anders ausgleichen, betont Söder. Sparen müsse belohnt und dürfe nicht bestraft werden. Die 100.000-Euro-Grenze ist nicht willkürlich gewählt, denn diese Grenze wurde nach der Finanzkrise 2008 auch für die verpflichtende Einlagensicherung für Privatkunden gezogen. Bis zu dieser Höhe sind private Sparguthaben über die Einlagensicherungsfonds der Banken vor möglichen Insolvenzen geschützt. Eine Umfrage des Online-Portals Bialo.de unter den Banken und Sparkassen zeigt, Negativzinsen für Privatkunden sind längst kein Tabu mehr. Bereits 30 Geldhäuser erheben ein sogenanntes Verwahrentgelt für Privatkunden, zum Teil schon ab 100.000 Euro. Die meisten reichen die negativen Einlagenzinsen der Europäischen Zentralbank von derzeit 0,4% direkt weiter. Das Gros der Banken aber tut dies allerdings erst ab einer Einlagenhöhe von einer halben oder gar einer Million Euro. Finanzminister Olaf Scholz hatte zu dem Vorstoß von Markus Söder erklärt:
Ich habe den Vorschlag mal zur Kenntnis genommen und habe mein Ministerium gebeten, mal die Frage zu beantworten, ob das verfassungskonform wäre.
Diese Prüfung aber sei kompliziert und werde etwas dauern, sagte Scholz gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Debatte löst erwartungsgemäß unterschiedliche Reaktionen aus. So sind die Verbraucherschützer wenig begeistert. Dorothea Mohn, die im Verbraucherzentrale Bundesverband für Finanzen zuständig ist, verweist in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf die bereits von vielen Banken erhobenen Kontogebühren. Da auf die Guthaben derzeit keine Zinsen mehr gezahlt werden, sei der effektive Zins für diese Konten heute schon häufig negativ. Ein grundsätzliches Verbot negativer Zinsen hätte von daher eigentlich nur Symbolcharakter und sei nicht mehr als eine Scheinlösung. Marcel Fratscher, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, lehnt ein Verbot von Negativzinsen für Kleinsparer ab. Die Forderung sei populistisch und gehe völlig an der Realität vorbei, sagte er der Passauer Neuen Presse. In gleicher Weise argumentiert die deutsche Kreditwirtschaft. Banken und Sparkassen müssten, wie alle anderen Kaufleute auch, ihre Preisgestaltung auf der Grundlage der jeweiligen Marktentwicklung in eigener Verantwortung kalkulieren. Gesetzliche Verbote seien da systemfremd und würden auch den Kunden nicht weiterhelfen. Der Bankenverband fordert seit geraumer Zeit eine Freibetragsregelung für die Banken gegenüber der EZB, wie dies bereits in der Schweiz und in Japan üblich sei, um den Kostendruck für die Institute abzumildern. Seit der Einführung der Negativzinsen durch die EZB im Jahr 2014 haben allein die deutschen Institute bereits mehr als 12 Milliarden Euro an Strafzinsen gezahlt. Der Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, Michael Emmerich, sagte unterdessen im MDR, Strafzinsen seien aus seiner Sicht für Kleinsparer in Ostdeutschland ausgeschlossen. Bis 100.000 Euro müsse sich niemand Sorgen machen.
Deutschland soll bis 2038 aus dem Kohlestrom aussteigen mit milliardenschweren Strukturhilfen für die betroffenen Regionen. So ist das beschlossen und kurz vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier diese nicht unumstrittenen Hilfen jetzt auch auf den Weg gebracht. Dazu Barbara Schmidt-Mattern.
Monatelang hatte die Opposition, allen voran die Grünen, den Bundeswirtschaftsminister gedrängelt und auf die Beschlüsse der Kohlekommission verwiesen. In diesem Gremium hatten Politik, Gewerkschaften und Umweltverbände in einem großen Kraftakt Ende Januar einen Konsens gefunden. Deutschland steigt spätestens im Jahr 2038 aus der Kohleförderung aus. Nach diesem Beschluss passierte monatelang nichts, obwohl dem Bundeswirtschaftsminister schon lange eines klar ist.
Klimaschutz wird dann nur funktionieren, wenn wir die Arbeitsplätze nicht verlieren, wenn die Industrie nicht abwandert.
Erst jetzt legt Christdemokrat Peter Altmaier nun einen Gesetzentwurf vor, mit dem die Bundesregierung den strukturschwachen Braunkohleregionen in Zukunft unter die Arme greifen will. Die ostdeutschen Reviere rund um die Lausitz sowie Teile des Rheinlands sollen in den kommenden Jahrzehnten rund 40 Milliarden Euro erhalten. Dieser Beschluss kommt den Wahlkämpfern im Osten gerade recht. Noch Ende Juni wählte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer drastische Worte für den Kohleausstieg.
Es ist eine irre Bedrohung. Es ist eine gewaltige Wirtschaftsleistung, die durch den Ausstieg aus der Braunkohle wegfällt. Das betrifft uns am Ende alle, dieses gesamte Land.
Umso mehr begrüßt der CDU-Politiker jetzt den Beschluss der Bundesregierung, ebenso Brandenburgs sozialdemokratischer Regierungschef Dietmar Woidke. Beide fürchten um ihre Wiederwahl am 1. September. Nur wenige Tage vor den Landtagswahlen will das Bundeskabinett das sogenannte Strukturstärkungsgesetz nun kommende Woche verabschieden. Das SPD-geführte Finanz- und das CDU-geführte Wirtschaftsministerium hatten um den Gesetzentwurf bis zum letzten Augenblick hart gerungen. Nach Informationen unseres Hauptstadtstudios ist Finanzminister Olaf Scholz nun doch bereit, mittelfristig zusätzliches Geld für den Aufbau neuer Jobs, neuer Bahnstrecken und anderer Infrastruktur bereitzustellen. Über die Höhe und Fälligkeit von Entschädigungszahlungen an die Kraftwerksbetreiber herrscht hingegen weiter Unklarheit. Auch das entscheidende Gesetz zum Kohleausstieg selbst hat die Bundesregierung bisher nicht vorgelegt. Wir kommen beim Klimaschutz nur millimeterweise voran, kritisiert deshalb die Bundesumweltministerin. Schleppend seien die Gespräche im Klimakabinett, sagt Sozialdemokratin Svenja Schulze heute in der Stuttgarter Zeitung. Die Uhr tickt bis zur entscheidenden Sitzung des Klimakabinetts am 20. September.
Bei seinem Besuch gestern in Berlin ist der neue britische Premierminister Boris Johnson auf keine Gegenliebe gestoßen mit seiner Forderung, den Brexit-Vertrag mit der EU noch einmal zu ändern. Und ähnlich ist es ihm heute auch in Paris ergangen. Von dort Tinja Würfel.
Unterschiedlicher kann man kaum nebeneinander stehen. Boris Johnson mit strubbeligem Haar, Macron gut frisiert und frisch gebräunt aus dem Sommerurlaub zurück. Und unterschiedlicher kann man auch kaum zum Brexit stehen wie diese beiden.
Dans le mois qui vient.
Wir werden in diesem Monat jetzt keinen neuen Vertrag finden, der weit weg ist von dem jetzigen. Wenn jetzt noch was diskutiert wird, dann muss das die Stabilität von Irland und die Integrität vom EU-Markt garantieren. Das heißt, Macron hält am bisherigen Brexit-Vertrag fest. Für ihn gibt es da nichts mehr zu rütteln, auch bis zum 31. Oktober nicht mehr. Dann ist nämlich Stichtag und Großbritannien wird, Stand jetzt, die EU verlassen. Boris Johnson möchte doch noch rütteln und seine Idee vom Brexit klar machen. Heute bei Macron, gestern bei Merkel, die dem Premier 30 Tage in Aussicht gestellt hat, um Änderungen im Vertrag konkret zu machen. Ich möchte einen Deal und ich denke, wir können einen Deal bekommen. Ich bin stark ermutigt nach dem Treffen in Berlin. Knackpunkt bleibt die Grenze zwischen Irland und dem britischen Nordirland. Wenn Großbritannien die EU verlässt, soll es planmäßig bis 2020 in der EU-Zollunion bleiben. Es soll keine Grenzkontrollen geben zwischen Irland und dem britischen Nordirland. Wenn man langfristig für diese Region keine Lösung finden sollte, so steht es im Abkommen, dann greift der Backstop. Ein Notmechanismus, der eine harte Grenze auf der irischen Insel ausschließt und damit nicht nur den freien Personen, sondern auch den freien Warenverkehr weiter ermöglichen würde. Zumindest bei den Personenkontrollen sind sich beide einig.
Under no circumstances will the UK government.
Unter keinen Umständen will die britische Regierung Personenkontrollen an den Grenzen zwischen Irland und Nordirland. Ich verstehe, dass sie den Wunsch haben, die Integrität des Marktes zu bewahren, aber wir denken, dass es auch geht, wenn wir aus der EU austreten.
And allowing the UK to exit.
Johnson möchte den Backstop aus dem Vertrag streichen, möchte raus aus der EU-Zollunion und seinen britischen Markt schützen. Für Macron ist das nicht verhandelbar. Er schiebt hinterher.
Je veux dire simplement en ami, en allié.
Ich sage das als Freund und Verbündeter. Es liegt am Vereinigten Königreich selbst, sein Schicksal zu wählen, wie es austreten möchte und welche Beziehung es zu Europa behält.
La relation future qu'il veut bâtir avec l'Europe.
Zusammenarbeiten wollen sie auch weiterhin. Den Klimawandel oder Militäreinsätze wie den in Mali wollen sie als verlässliche Partner angehen. Schließlich macht man häufiger gemeinsame Sachen, auch wenn man es nicht weiß, so Johnson.
It is also a stunning fact that your beautiful TGVs.
Das ist ein überraschender Fakt. Die französischen TGV-Züge fahren auf Gleisen, die bei uns in Großbritannien hergestellt werden, aus britischem Stahl.
Steel. Not a lot of people know that.
Johnson macht also klar, dass man gegenseitig abhängig voneinander ist. Klare Vorschläge für seinen Brexit-Deal hat er öffentlich nicht genannt. Vielleicht aber ja hinter verschlossener Tür, beim gemeinsamen Essen im Élysée-Palast.
Italiens Innenminister Matteo Salvini will Regierungschef werden. Wohl vor allem deshalb hat er das Regierungsbündnis seiner rechtsnationalen Lega mit der Fünf-Sterne-Bewegung platzen lassen. Doch Salvini könnte sich verzockt haben. Über die Beratungen heute in Rom berichtet Jörg Seiselberg.
Die Anzeichen für eine neue Mehrheit im Parlament verdichten sich. Auch weil Vizepremier Luigi Di Maio nach seinem Treffen mit Mattarella deutlich machte, dass die Fünf-Sterne-Bewegung weiter regieren möchte. Di Maio mit einem Seitenhieb Richtung Lega-Führer Salvini, der die bisherige Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung hat platzen lassen. Mutig ist nicht der, der davonläuft, sondern der, der bis zum Ende versucht, die Sachen zu lösen, ohne aufzugeben. Und der versucht, etwas für Italien und die künftigen Generationen zu tun. Di Maio formulierte insgesamt 10 Bedingungen für eine neue Koalition, für die Fünf-Sterne-Bewegung die Demokratische Partei im Auge hat. Zum 10-Punkte-Katalog gehören unter anderem eine Verkleinerung des Parlaments, ein Stopp der drohenden Mehrwertsteuererhöhung, mehr Unterstützung für Familien, das Ziel, Italien zu einem Land zu machen, das zu 100% auf erneuerbare Energien setzt, eine Justizreform, ein Investitionsplan für Süditalien und Kampf gegen illegale Einwanderung sowie die Änderung des sogenannten Dublin-Abkommens der EU. Mit dem potenziellen Koalitionspartner könnten einige Punkte für Diskussionen sorgen, keine dieser Forderungen aber dürfte eine unüberwindbare Hürde darstellen. Die Majos potenzieller Koalitionspartner Nicola Zingaretti war zuvor aus dem Gespräch beim Staatspräsidenten mit zwei Botschaften gekommen. Die wichtigere, seine demokratische Partei sei zum Mitregieren bereit. Wir brauchen eine Regierung der Wende, die alternativ zu den Rechten ist, ein neues, solides Programm hat, eine breite Basis im Parlament und in der Lage ist, den Italienern wieder Hoffnung zu geben. Die zweite Botschaft der Demokratischen Partei lautete, sie wolle aber nicht um jeden Preis regieren. Die Schwesterorganisation der deutschen SPD stellte beim Staatspräsidenten Bedingungen für eine Koalition, die aus Sicht der Demokraten nicht verhandelbar sind. An erster Stelle müsse stehen, so Zingaretti,
la chiara indiscussa scelta europeista,
eine klare, eindeutige proeuropäische Haltung. Außer einem Ja zu Europa, betonte Zingaretti nach dem Treffen, wollen die Demokraten unter anderem eine Wirtschafts- und Sozialpolitik, die auf sozialen Ausgleich und Investitionen setzt, eine nachhaltige Umweltpolitik und eine Neuausrichtung Italiens im Umgang mit Migranten. Die Zeitung La Repubblica berichtet, intern habe Zingaretti im Gespräch mit Mattarella auch gefordert, die Sicherheitsgesetze von Innenminister Salvini müssten zurückgenommen werden. Dies wäre eine Hürde auf einem Weg zu einer neuen Koalition, weil die Fünf-Sterne-Bewegung mehrheitlich die Rücknahme der Salvini-Gesetze ablehnt. Salvini selbst unterstrich nach seinem Treffen mit Mattarella, für ihn blieben Neuwahlen der Zitat Königsweg. Die Diskussion über eine neue Koalition zwischen Demokraten und Fünf-Sterne-Bewegung, kritisierte der Lega-Chef, verfolge nur ein Ziel. Es ist eine mögliche Regierung nicht für etwas, sondern nur gegen etwas gerichtet, gegen Salvini und gegen die Lega.
Vor zwei Jahren waren mehr als 700.000 Rohingya vertrieben worden. Jetzt soll Myanmar zumindest die Rückkehr von einigen tausend Angehörigen dieser muslimischen Minderheit genehmigt haben, die sich derzeit in Bangladesch aufhalten. Doch selbst diese Rückkehr scheitert jetzt, wie Bernd Muschborowska berichtet.
Mitarbeiter der Vereinten Nationen gingen in den vergangenen Tagen im Flüchtlingslager Cox's Bazar durch die armseligen Behausungen der Rohingya. Sie suchten nach Freiwilligen, die bereit waren, nach Myanmar zurückzukehren. Auf ihrer Liste 3000 Namen von möglichen Rückkehrern, die die Behörden von Bangladesch und Myanmar zusammengestellt hatten. Sabir Ahmed, ein älterer Mann im weißen muslimischen Gewand, sagte, er würde wie viele andere lieber sterben. Die haben unsere Frauen und Mädchen vergewaltigt, unsere Kinder getötet und unsere Häuser und unser ganzes Hab und Gut verbrannt. Vier meiner Enkel sind ums Leben gekommen und zwei Onkel. Jetzt wollen die uns in dieses brutale Land zurückschicken. Dann können sie uns gleich hier töten. Gebt mir Gift, ich trinke es sofort. Dorthin zurück gehe ich niemals. Mehr als 700.000 Rohingya waren im Sommer 2017 aus Myanmar vertrieben worden oder vor der Gewalt der Streitkräfte von Myanmar geflohen. Seitdem leben sie in Flüchtlingslagern in Bangladesch. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, und viele internationale Hilfsorganisationen, wie beispielsweise die Deutsche Caritas und das Aktionsbündnis Deutschland hilft, warnten vor einer Rückführung der Rohingya. Eine sichere Bleibe- oder Rückkehrperspektive sei weiterhin nicht in Sicht, hieß es. Das sehen auch die Flüchtlinge so. Solange die Regierung von Myanmar die Rohingya nicht als Staatsbürger anerkenne und keine Ausweispapiere ausstelle, käme eine Rückkehr nicht in Frage, sagte Sayedul Haq. Die Leute vom UNHCR haben mich gefragt, ob ich zurück nach Hause möchte. Ich sagte, klar wollen wir zurück, aber nur, wenn wir unsere Rechte bekommen und unsere Freiheit, wie jeder andere Staatsbürger auch. Wir sind ja nicht hierher gekommen, um für immer in Bangladesch zu bleiben. Aber dort in Myanmar droht uns nur Folter. Wir haben Angst, dass wir in der gleichen Situation landen wie vor unserer Flucht. Die Vereinten Nationen hatten immer wieder vor einer Rückführung der Rohingya nach Myanmar gewarnt. Im Bundesstaat Rakhine sei ein neuer Krieg zwischen den Streitkräften von Myanmar und den Separatisten der Arakan-Armee ausgebrochen. Im Umfeld dieses Konfliktes gebe es erneut Menschenrechtsverletzungen gegen Zivilisten. Myanmar habe bislang nichts gegen die systematische Verfolgung der Rohingya unternommen, klagte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Die Flüchtlinge hätten deshalb allen Grund, bei einer Rückkehr um ihre Sicherheit zu fürchten, sagte die Südasien-Direktorin Meenakshi Ganguly. Das Vorhaben sollte deshalb besser fallen gelassen werden.
Lieber sterben als zurück nach Myanmar, ein Bericht von Bernd Muschborowska. Und das waren die Informationen am Abend mit Martin Zagatta.